Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute zwei von Irmgard Lumpinis Superheroes, der Radiohost und Schriftsteller Garrison Keillor mit dem Roman A Christmas Blizzard und der Kochbuchautor Nigel Slater mit A Real Fast Food. Dazu seit langem mal wieder ein Verriss. Herr Falschgold hat den Roman 2030 von Albert Brooks gelesen. Doch zunächst ein dicker Kriminalroman, Don Winslow, Tage der Toten. Vordergründig, das heißt am Inhalt der ausgestoßenen Rezensionen nicht wirklich ablesbar, hat sich hinter den Kulissen des Studio B in den letzten Jahren eine unverhoffte kleine Liebe zum amerikanischen Kriminalroman entwickelt. Den regelmäßigen Hörern des Literaturmagazins mag der ein oder andere Nebensatz aufgefallen sein, aber zu großen Rezensionen ist es nie gekommen, weniger wegen einer artifiziellen Literaturschranke, über welche die billigeren Paperbacks nicht springen konnten, eher weil, tja, wir haben auch keine Ahnung. Wie jede gute Abhängigkeit begann meine Sucht nach dem schnellen amerikanischen Suspense-Thriller mit einem traumhaft guten Hit aus der Crackpipe, dem Erstlingswerk von Lee Child, Killing Floor, einem Kammerspiel, dessen erste Zeilen hier zur eigenen Versicherung und Demonstration angespielt seien.
But I just sat there, hands raised. The guy with the shotgun was still screaming and jumping.
Out here, on the floor,
he yelled. I slid slowly out of the booth and extended my wrists to the officer with a revolver. I wasn't going to lie on the floor, not for these country boys, not if they brought along their whole police department with howitzers. The guy with the revolver was a sergeant. He was pretty calm. The shotgun covered me as the sergeant holstered his revolver and unclipped the handcuffs from his belt and clicked them on my wrists. The backup team came in through the kitchen. They walked around the lunch counter, took up position behind me. They patted me down. Very thorough. I saw the sergeant acknowledge the shakes of the heads. No weapon. The backup guys each took an elbow. The shotgun still covered me. The sergeant stepped up in front. He was a compact, athletic white man, lean and tanned, my age. The acetate nameplate above his shirt pocket said Baker. He looked up at me. "You are under arrest for murder," he said. "You have the right to remain silent. Anything you do say may be used as evidence against you. You have the right to representation by an attorney. Should you be unable to afford an attorney, one will be appointed for you by the state of Georgia free of charge. Do you understand these rights?" It was a fine rendition of Miranda. He spoke clearly. He didn't read it from a card. He spoke like he knew what it meant and why it was important, to him and to me. I didn't respond. "Do you understand your rights?" he said again. Again, I didn't respond. Long experience had taught me that absolute silence is the best way. Say something, and it can be misheard, misunderstood, misinterpreted. It can get you convicted. It can get you killed. Silence upsets the arresting officer. He has to tell you silence is your right, but he hates it if you exercise that right. I was being arrested for murder, but I said nothing. "Do you understand your rights?" the guy called Baker asked me again. "Do you speak English?" He was calm. I said nothing. He remained calm. He had the calm of a man whose moment of danger had passed. He would just drive me to the station house, and then I would become someone else's problem. He glanced round his three fellow officers. "Okay, make a note. He said nothing," he grunted. "Let's go."
Wer nach dem Hören dieser Worte von Jack Reacher, dem Haupthelden der Reihe, nicht der Meinung ist, das sei der coolste Typ unter der Sonne, der versteht die Prämisse dieser Rezension nicht und darf, ohne Angst etwas zu verpassen, Skip drücken. Danke. Was man nach der initialen Bong noch nicht weiß, ist, dass es nie wieder einen so schönen Rausch geben wird wie den ersten, dass man verdammt ist, ein Leben lang diesem adoleszenten Gefühl hinterher zu jagen. Das Listing meines E-Book-Folders ist übersät mit aussichtsloser Dutzendware von Vince Flynn für ein, zwei Romane, ganz amüsante Thrillereien von Jonathan Kellerman und wirklich guten, aber nicht ganz in den ersten Shit heranreichende Serien wie die Harry Bosch und Lincoln Lawyer-Reihe von Michael Connelly. Irgendwo zwischen den letzten beiden Klassifikationen, also nicht himmlisch gut, aber doch so amüsant, dass man bisher alles von ihr gelesen hat, steht die Neil Carey-Reihe von Don Winslow, 5 Romane über einen Privatdetektiv, der nicht nur ziemlich widerwillend zu einem solchen wurde, sondern auch noch ziemlich scheiße in seinem Job ist, dafür ein paar andere Charaktereigenschaften hat, die einen jeweils 300 bis 400 Seiten lang seinen Abenteuern folgen lässt, namentlich Intelligenz. Transzendiert von seinem Autor und transformiert in zunächst verwirrende, aber am Ende fast essayhafte Geschichtsstunden innerhalb der Romane, passend zur Location, in die es Neil Carey gerade verschlägt. 3/4 meines Wissens über Maos Kulturrevolution stammen aus Das Licht im Buddhas Spiegel, dem 2. Teil der Reihe. Ziemlich zeitig jedoch wurde Don Winslow das Fortschreiben der Geschichte eines einzigen Haupthelden zu langweilig, zumal dieser, wie gesagt, lange kein Jack Reacher war. Es erschienen zwischen 1996 und heute also einzelstehende Romane, von denen der im Original 2005 erschienene The Power of the Dog, wie immer haut drauf und auch hier noch faktisch daneben übersetzt im Deutschen Tage der Toten genannt, im letzten Jahr den Deutschen Krimipreis erhielt. Zu Recht. Wie schon die Romane seiner Neil Carey-Reihe beginnt auch Tage der Toten mit einem mir ganz persönlich gerade im Suspense-Genre äußerst unangenehmen Stilmittel der Vorblende, von der man nicht weiß, ob sie das Ende oder irgendeine Zukunft im Roman vorwegnimmt, auf alle Fälle jedoch das Gefühl hinterlässt, es wäre ein Stück der Spannung raus. Ist dieses Stilmittel im besagten Neil Carey-Reihe noch unnötiger Zinnober, führt es in Tage der Toten dankenswerterweise tatsächlich zur Erhöhung der Spannung. Beschrieben wird eine Szene im Jahr 1997, in der der Drogenfahnder Art Keller den Tatort eines Massenmordes an einer mexikanischen Familie samt Hausstand beschreibt, den, so sein letzter Satz im Prolog, er zu verantworten hat, ist es doch die Exekution eines Snitches, eines Informanten im mexikanischen Drogenkartell und er, Art Keller, hat die Mörder auf die Spur des Informanten gebracht. Bewusst. Man ertappt sich im Laufe des nun chronologisch vom Jahr 1975 ausgeschriebenen Werkes beim Zurückblättern, um die gewonnenen Erkenntnisse mit den anfänglich beschriebenen Ereignissen zu verbinden, was der einzige sinnhafte Zweck eines solchen Vorwortes ist. Aber nun Schluss damit, Herr Winslow, vielen Dank. Denn die Angst in einem Suspense-Roman, man wisse zu viel, bleibt zumindest bei mir pathologisch und erzeugt Magengeschwüre. Ebensolche dürften 80% der handelnden Personen von Tage der Toten haben, sei es durch ungesundes Essen, Drogengebrauch oder dem aufregenden, gefährlichen, aber hochlukrativen Gewerbe, das diese betreiben, sich gegenüberstehend an der Grenze zwischen Drogenherstellern und Konsumenten Südamerika und den USA. Erzählt werden sich zunächst nur leicht berührende Storys aus dem südlichen Mexiko, den Zwillingsstädten Tijuana auf der mexikanischen Seite, San Diego in den USA, dem irischen Teil Manhattans, Hell's Kitchen, dem Einzugsgebiet der italienischen Mafia in Queens und dem geografischen wie narrativen Mittelpunkt dieser Gebiete, der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Diese mit 100 Kilopaketen Kokain gewinnbringend zu überwinden, ist das Geschäftsfeld der Federación, einem Kartell von Narkotrafikantes, Drogenschmugglern aus Mexiko also, die das Gebiet der USA unter sich aufgeteilt haben. Auf der Suche nach einem guten Krieg schließt sich 1975, nach der Rückkehr aus dem nicht so guten im fernen Osten, Arthur Keller, genannt Art, der DEA, der Drug Enforcement Administration und deren War on Drugs an. Art ist halb Amerikaner, halb Mexikaner und nicht nur wegen dieser Äußerlichkeiten der perfekte Mann für den Job und feiert schnell Erfolge. Callan und O'Bob, irische Jungs von der Westside Manhattans, haben währenddessen mehr oder weniger aus Versehen den rechten Arm des Bosses der irischen Mafia erschossen, da Callan und O'Bob diesen Fauxpas trotz eilig geschickter Muskelmänner nun schon seit einigen Tagen überleben, ruft der irische Oberhonzo seinen Kollegen von der italienischen Mafia zu Hilfe. Aber Callan und O'Bob haben dem rechten Arm ohne Kopf des irischen Mafia-Bosses dessen Schuldenbuch abgenommen und in dem steht, der gesandte italienische Mafia-Killer mit stolzen $100.000 in der Kreide verzeichnet. Zunächst nur ein lebensrettendes Druckmittel im Showdown mit Little Peaches, dem Auftragskiller, wird es erste Sprosse auf der Karriereleitung zur Ersetzung des alten irischen Mafia-Bosses durch 2 kleine, nicht unclevere irische Jungs namens Callan und O'Bob. Währenddessen erhält in Los Angeles ein 16-jähriges, frühreifes und wunderschönes Mädchen, Nora, einen Tipp, wie sie aus den Geschenken von Koks-spendenden Sugar Daddies, die der 16-Jährigen verfallen sind, ein handfestes Business als Edelprostituierte machen kann. Wir sind erst bei Seite 100 und haben schon 25 handelnde Personen aus 3-4 Sphären der halbseidenen Art kennengelernt und es hört damit nicht auf. Kein Wunder, dass die allgemeine Rezeption und Rezension Don Winslows dankbar für die gefundene Schublade James Ellroy in diese wirft, dessen L.A. Confidential das Genre des hauptheldlosen Kriminalromans etabliert hat. Legendär mit seinen dutzenden handelnden, immer wiederkehrenden Personen, sich annähernden und entfremdenden Handlungssträngen, die nicht immer für die Fortschreibung der Story nötig erscheinen. Und so man sich sträubt, es spricht viel dafür, zumindest Tage der Toten in ein Regal mit der L.A. Confidential-Reihe von James Ellroy zu stellen. Das Meandern der Grundstory ist mindestens so kunstvoll und wo in den genretypisch recht kurzen Romanen der Neil Carey-Serie von Don Winslow die ausführlichsten Beschreibungen von Zusammenhängen und geschichtlichen Hintergründen im Verhältnis zur straighten Grundstory oft leicht deplatziert und übertrieben ausführlich wirken, sind sie hier im genau richtigen Verhältnis. Tage der Toten ist kein Roman für den Schlingschlund des serienbesessenen Suspense-Liebhabers, es ist das Vollbad für den Vielduscher. Man soll es genießen, in die mexikanische Kultur eingeführt zu werden, die Upper West Side den Hudson hochgeführt zu werden und einen Abriss über die politischen Verwicklungen der USA im Mittelamerika der 80er Jahre zu bekommen. Dass man dabei regelmäßig den Beginn eines neuen Kapitels, der zu einer früher eingeführten Gruppe von handelnden Personen zurückkehrt, ein wenig langsamer lesen muss, als man es gewohnt ist, um sich die Namen zu den Personen wieder in Erinnerung zu holen, ist normal und der Reiz des Ganzen. Wir haben es mit einem Roman im klassischen Sinne zu tun, einer komplexen, ausführlichen Story, die nicht auf die Effizienz der ein Buch pro Jahr Suspense-Serie getrimmt ist. Dabei macht es Don Winslow Lesern, denen die James Ellroy-Romane zu kompromisslos ausufernd waren, einen Hauch leichter, ohne den Liebhabern des Subgenres den Spaß zu nehmen. Wo es bei Ellroy fast keine herausgehobenen Haupthelden der klassischen Thriller-Schule gibt, nivelliert Winslow das Feld der handelnden Personen nicht vollständig. Art Keller, der Ermittler der amerikanischen Drogenbehörde, ist noch die Person, die einem Haupthelden am nächsten kommt. Nora, die Edelprostituierte, ist wie ein roter Garn, der die Story vernäht und jede Gruppe im großen Spiel um Geld, Macht und Drogen hat ihren besonders scharf gekennzeichneten Protagonisten, Leuchttürme im dunklen Meer einer erbarmungslos brutalen Story. Wem es nach dem schnellen, kurzen Kick der jeweiligen amerikanischen Lieblingskriminalserie mal wieder nach dem Schwelgen in einer komplexen Story gelüstet, wer das Verfolgen eines altersschwachen Kriminalpolizistenpaars auf dem geraden Weg zur Lösung eines Kriminalfalls in einer bundesdeutschen Großstadt für Zeitverschwendung hält, die ausführliche Beschreibung der Gegenden und Zeiten, in der ein hervorragender Autor die Pflöcke seiner Story einschlägt, jedoch für ein ganz außergewöhnliches Vergnügen, für den ist Tage der Toten in einer guten deutschen Übersetzung oder für den verstehend englisch lesenden The Power of the Dog im Original ein garantiertes Vergnügen und uns eine ausdrückliche Empfehlung für die späten Ferien.
Jedenfalls, O'Bob kriegt sich nicht mehr ein wegen Eddie the Butcher. Ich meine, scheiß auf den Typen, sagt er. Denkt er, der kann machen, was er will, weil er für Matty Sheehan arbeitet? Wer ist denn schon Matty Sheehan? Irgendein versoffener Ire, der immer noch still in sein Bier weint wegen Jack Kennedy. Vor dem soll ich Angst haben? Der soll sich selber ficken. Alle beide sollen sich selber ficken. Nur die Ruhe, sagt Cullen. Ruhe am Arsch, sagt O'Bob. Was die mit Michael Murphy gemacht haben, das war übel. Er lässt den Kopf hängen. Starrt in sein Bier, wird so trübsinnig wie der ganze Nachmittag. Es dauert keine 10 Minuten, da kommt Eddie the Butcher rein. Eddie Friel ist ein Hühne. Er kommt rein, sieht O'Bob und ruft ziemlich laut, »Hey, Schamhaar!« O'Bob reagiert nicht, dreht sich nicht um. »Hey!« brüllt Eddie, »ich rede mit dir. Oder sind das keine Schamhaare auf deinem Kopf, rot und gekräuselt?« Cullen sieht, wie O'Bob sich umdreht. »Was willst du?« Er versucht cool zu wirken, aber Cullen merkt, dass er Angst hat. Ist doch klar, auch Cullen hat Angst. Ich höre, du hast ein Problem mit mir, sagt Eddie Friel. Nein, ich habe kein Problem, sagt O'Bob. Was im Moment, denkt Callan, das Klügste ist. Nur, dass sich Friel nicht damit zufrieden gibt. Denn wenn du ein Problem mit mir hast, hier bin ich. Nein, ich habe kein Problem. Da habe ich aber was anderes gehört, sagt Friel. Ich habe gehört, du erzählst Rom, du hast ein Problem, weil ich irgendwas gemacht haben soll. Nein. Wenn das nicht an einem dieser mörderischen New Yorker Augustnachmittage passiert wäre, hätte es wahrscheinlich hiermit geendet. Hätte das Liffey eine verdammte Klimaanlage gehabt, wäre an dem Punkt wahrscheinlich Schluss gewesen. Aber eine Klimaanlage gibt's da nicht, nur ein paar Deckenventilatoren, die ihre dicke Staubschicht und ein paar tote Fliegen Karussell fahren lassen. Jedenfalls endet die Sache nicht da, wo sie hätte enden sollen. Dabei hat O'Bob schon den totalen Rückzieher gemacht. Er hat quasi den Schwanz eingekniffen und es gibt keinen Grund, die Sache noch weiter zu treiben, außer dass Eddie ein sadistisches Arschloch ist. Also macht er weiter. Du verlogener, kleiner Schwanzlutscher, sagt er zu O'Bob. Mickey Hackerty am anderen Ende der Bar guckt endlich hoch von seinem Bier und sagt, Eddie, der Junge hat dir doch gesagt, er hat kein Problem. Hat dich einer gefragt, Mickey, sagt Friel. Mickey sagt, der ist doch noch ein Kind, Himmelherrgott. Dann soll er nicht rumlaufen und Sachen erzählen wie ein Mann, sagt Friel. Dann soll er nicht rumlaufen und erzählen, dass gewisse Leute nicht das Recht haben, das Viertel zu kontrollieren. Es tut mir leid, winselt O'Bob. Seine Stimme zittert. Ja, jetzt tut's dir leid, du mieser kleiner Wichser, sagt Friel. Du heulst hier wie ein kleines Mädchen und du willst der Mann sein, der behauptet, dass gewisse Leute nicht das Recht haben, das Viertel zu kontrollieren? Ich hab dir doch gesagt, es tut mir leid, winselte O'Bob. Klar, das hab ich jetzt gehört. Und was erzählst du hinter meinem Rücken?
Nichts.
Nichts? Friel zieht eine 38 unterm Hemd vor. Auf die Knie.
Was?
Was heißt hier was? Äfft ihn Friel nach. Runter mit dir auf die Knie, du kleiner Schwanzlutscher. O'Bob ist sowieso schon ein blasser Typ, aber jetzt wird er weiß wie eine Wand. Er sieht schon tot aus und vielleicht ist er schon tot, denn so wie sich die Sache anlässt, wird ihn Friel auf der Stelle erschießen. O'Bob steigt zitternd vom Hocker. Er muss sich mit den Händen auf dem Fußboden aufstützen, damit er nicht hinfällt, wenn er in die Knie geht. Und er weint. Dicke Tränen rollen ihm übers Gesicht. Eddie hat ein widerliches, schleimisches Grinsen in der Visage. Hör auf, sagt jetzt Callan zu Friel. Friel wendet sich Callan zu.
Du hängst dich da rein, sagt Friel. Du musst dich entscheiden, für wen du bist, für ihn oder für uns.
Friel starrt ihn an und wartet. Für ihn, sagt Callan, zieht eine 22er unterm Hemd vor und schießt Eddie de Butcher zwei Löcher in die Stirn. Eddie sieht aus, als könnte er es nicht glauben. Er starrt Callan fassungslos an, dann klappt er zusammen. Liegt der Länge nach auf dem dreckigen Fußboden. Jetzt tritt O'Bob in Aktion. Er nimmt Eddie die 38er aus der Hand, schiebt sie in Eddies Mund und drückt ab. Dabei weint er und schreit Obszönitäten. Billy Shields steht mit erhobenen Händen hinter der Theke. Ich hab kein Problem, sagt er. Little Mickey blickt von seinem Bier auf. Jetzt haut mal lieber ab, sagt er zu Callan. Soll ich die Kanone hier lassen? Fragt Callan. Nein, sagt Mickey, schmeiß sie in den Hudson. Superhero Number One, Garrison Keillor, A Christmas Blizzard.
From this valley they say you are going. I will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that brightens our pathway a while. Come and sip by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember
Es ist Sommer, die Zeit möchte im Biergarten verbracht werden und das Leben ist zu kurz für langweilige Bücher. Eine klare Entscheidung, den zweiten Teil des Titels unserer Sendung, den Verriss also, dem Kollegen Herrn Falschgold zu überlassen und sich in Lobpreisungen zu üben. Heute gilt diese erste Garrison Keillor, Schriftsteller, Komiker, Schauspieler und Radiohost, der spätestens mit der nur leicht fiktiven Verfilmung seiner großen Radioshow A Prairie Home Companion durch Robert Altman auch hierzulande Radioliebhabern aufgefallen sein dürfte. A Prairie Home Companion ist eine wöchentliche zweistündige Radioshow mit verschiedenen Schauspielern, Lautakrobaten, einem Orchester und Gastmusikern, die live und vor Publikum aufgezeichnet und gesendet wird. Musikalisch ist das Ganze irgendwo zwischen traditionellem Country und Bluegrass angesiedelt, in denen sich manchmal Samba-Rhythmen mischen. Die Show scheint direkt den 40er, 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entsprungen und wird mit einer Detailversessenheit und großem Personalaufwand betrieben, die heute einzigartig sind. Garrison Keillor ist dabei der Gastgeber, der gemeinsam mit seiner Band und den Gästen singt und, nun nähern wir uns dem Gegenstand unserer Sendung, der Literatur, in der zweiten Stunde der Show immer einen 20-minütigen Monolog hält. In diesem, natürlich selbst geschriebenen Monolog, spricht er über die Vorkommnisse und Ereignisse im Fiktiven und seiner Kindheit, Lake Wobegon, wo, Zitat, alle Frauen stark, alle Männer gut aussehend und alle Kinder überdurchschnittlich sind. Lake Wobegon befindet sich in Minnesota, wo auch Garrison Keillor aufwuchs. Mit 13 wusste er, dass er Schriftsteller werden wollte. Sein Onkel hat ihm eine Schreibmaschine geschenkt und er hatte seinen Platz unter der Treppe, wo er sich versteckte, denn seine Eltern hatten Angst, dass er nicht genügend herauskommt. Ich war nicht traurig, sondern aufmerksam, sagte er über diese Zeit. Am Anfang waren diese Geschichten Fiktionen, jetzt, so sagt er, weiß er es nicht mehr genau. Aus Archetypen des dörflichen und kleinstädtischen Lebens sind Charaktere geworden. Die Geschichten aus Lake Wobegon spiegeln auch das Leben des Live-Publikums der Show, die über den Äther durchschnittlich 3 Millionen ZuhörerInnen erreicht. Wenn die Radioshow nicht an ihrem Stammplatz, dem Fitzgerald Theater in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, aufgezeichnet wird, geht sie auf Tour und findet dann an uns so wundersam erscheinenden Orten wie zum Beispiel der Landwirtschaftsmesse in Michigan statt. Zitat: Wir toren mit der Show, weil ein Schriftsteller herauskommen und Sachen entdecken muss. Dort verkostet Garrison Keillor Rhabarberkuchen und besichtigt Rinder. Er macht sich über die Landbevölkerung lustig und überraschenderweise lachen sie mit ihm gemeinsam. Schwer vorstellbar, dass jemand, der sich hierzulande über Trachtenjanker, die freiwillige Feuerwehr und das jährliche Schützenfest lustig macht, nochmal dazu eingeladen werden würde. Jeder, der vom Dorf kommt, kennt die Ereignisse, die Garrison Keillor seinen Geschichten aus Lake Wobegon zugrunde legt und weiß, dass sie so verfremdet werden, damit sie auch nach 50 Jahren noch am warmen Winterofen während eines Schneeunwetters für Unterhaltung im gleichförmigen Leben sorgen können. Garrison Keillor erzählt mit sonorer, oft traurig klingender Stimme, die auch schon bei den Simpsons kolportiert wurde. Wie die richtig guten Komiker lacht auch er fast nie über seine Witze. Und sein Publikum liebt ihn, weil er für sich zwar ein anderes Leben erträumte, nämlich das eines kosmopolitischen Schriftstellers, nun aber doch immer wieder feststellt, dass ihn außer seiner Arbeit nichts von seinem Publikum unterscheidet. Er schreibt, so sagt er kokettierend, weil er nichts anderes kann. Neben der wöchentlichen zweistündigen Radioshow sind das Texte für eine wöchentliche Kolumne und ab und zu ein Buch. Und dabei, so Garrison Keillor weiter, habe er nie so hart gearbeitet wie seine Mutter, die 6 Kinder großgezogen hat. Sein Vater war Zimmermann und Postbote und seine Herkunft dürfte einer der Gründe sein, warum ihm sein Publikum seine Witze nicht übel nimmt. Der andere ist seine Warmherzigkeit, mit der er dem Live-Auditorium gegenübertritt. Diese Auftritte sind extrem uneitel. Sehr groß gewachsen hat Garrison Keillor die Augenbrauen von Theo Weigel, eine kurze Nase, breite Lippen, ein hängendes Kinn und weit auseinanderstehende Augen, die ein bisschen an einen Frosch erinnern. Rasieren ist Glückssache und kein regelmäßiger Termin in seinem Leben. Wie er zum Radio kam, sein Vater machte Fotos von der ganzen Familie, als er 13, 14 Jahre alt war. Er zerstörte sein Bild sofort, vergaß es aber nie. Zitat: Ein hässliches Wesen mit dünnem Spindelarm, der niemals Freunde haben und einsam leben würde. Also vielleicht Radio? Zitat Ende. Aber wenn er dann mit seinem Orchester singt und für das Auditorium Klassiker wie Red River Valley oder zum Beginn der Show auch mal die Nationalhymne anstimmt und alle mitsingen lässt, dann wird eine Warmherzigkeit sichtbar, für deren Anklingen man Garrison Keillor verfallen muss. In einer sehenswerten Dokumentation, wir entfernen uns noch etwas weiter von der Literatur, The Man on the Radio with the Red Shoes, versucht eine Sängerin, die Aura von Garrison Keillor mit Spiritualität zu erklären, die sie spürt, wenn sie gemeinsam mit ihm auf der Bühne steht. Zitat: Er erlaubt niemanden, ihm zu nahe zu kommen. Aber wenn ich einen Raum mit ihm teilen darf, dann ist das genug. Alle beschreiben ihn als guten Zuhörer. Und damit diese Lobpreisung auch noch ein literarisches Werk des ersten Superhelden der heutigen Sendung vorstellt, habe ich letzte Woche The Christmas Blizzard aus dem Jahre 2009 gelesen. Zum einen klassische Weihnachtsgeschichte, ein liebendes Paar, die Sparrows, mit verschiedenen Problemen, die nicht lösbar scheinen. Sie nämlich liebt Weihnachten und möchte die Feiertage mit allem, was dazugehört, in Chicago verbringen. Er hasst Weihnachten. Scheußliche Kindheitserinnerungen in Loose Leaf, North Carolina haben dazu geführt und muss nun dieses Dilemma lösen. Weitere klassische Elemente sind der geizige Vater, Mr. Scrooge aus Dickinson Weihnachtsgeschichte mehr als ähnlich und wundersamer Reichtum der Protagonisten. Protagonist Jack Sparrow, benannt nach dem Helden aus Fluch der Karibik, muss sich in seine alte Heimatstadt begeben und dort mit seinen Urängsten kämpfen. Er leidet unter dem Pumpenstängel-Syndrom, also der Angst, beim Anblick von klassischen Wasserpumpen entgegen aller Warnungen daran zu lecken. Der Umgang mit der Familie scheint da fast ein Klacks. Natürlich geht alles gut aus, auch wenn viel Traurigkeit in der kleinen Geschichte steckt. Garrison Keillors Beschreibung des Weihnachtshasses ist sehr lustig. Was ihm gänzlich fehlt, ist Zynismus. Nun halte ich diesen zwar für einen fast immer adäquaten Umgang mit den Zumutungen dieser Welt, aber es ist die Freundlichkeit und Warmherzigkeit, die uns mit Garrison Keillors größte Einsicht in sein Leben und damit unser eigenes versöhnt, weil sie für alle von uns gilt. Zitat: Dein Einfluss auf die Welt ist begrenzt. Am Ende graben sie ein Loch und legen dich rein. Ich hatte Angst, ein ordinäres Leben zu führen. Aber das ist alles, was wir bekommen. Und es ist gut genug. Oh, how lonely, how sad it will be. And just think of the fond heart you're breaking. Oh, yeah. And the grief you're causing to me. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley and the girl that has loved you so true.
The bleakness of light and the sheer horror of the little drummer boy coming at you when you least expected it. Pa-rum-pa-pum-pum. Mrs. Sparrow attended 2 nutcrackers every year, 2 messiahs, and 3 A Christmas Carol. She loved Christmas so much, and also she served on the boards of directors of the ballet and the symphony and the theater. Mr. Sparrow wished that the mice would carry Clara away and lock her in a dungeon, and that the Hallelujah Chorus could be embargoed for 10 years, and that Tiny Tim would learn a useful trade and quit blessing people. Poor Mr. Dickinson, the juggernaut he had wrought. Back when he wrote about Scrooge and the Nebuchadnezzar Cratchits, Christmas was a one-day event like Valentine's Day or Memorial Day, and you did the thing on that day and it was over. But his little book created a rage of Christmas, and it spread out of control. Now the good man would be horrified. to see it. The incessant dinging of bells, the god-awful music seeping out of cracks in ceilings like liquid gas, the anguished jollity of store clerks living in the hell of holiday shopping, the invitations to parties where people who don't like each other stand cheek to jowl at a downtown club and get glassy-eyed on artillery punch. Mr. Sparrow's company, Coyote Corporation, did not do Christmas parties. His 325 employees were sent nice bonus checks and given a week off, but nothing to do with Christmas. Thank you very much. There was no glittery tree in the lobby, no wreaths, no candles. He hoisted himself up on one elbow and gazed at her, earplugs in place, his true love in her cardigan sweater, soft purple pants and red socks, and groped for the bedside lamp and knocked a book off the stack on the bedside table and also his eye drops and almost spilled a glass of juice. Mrs. Sparrow turned over but did not open her eyes. He put the glass to his lips and cranberry juice. Simon had left him a glass of cranberry juice. Why? The mere taste of it brought back bitter memories, the boredom of breast of turkey, the big yawn of yams, the pointlessness of pumpkin. It was the digital clock radio Simon had installed that Mr. Sparrow had never figured out. The thing cost $14,000, an iClock with an e-radio and a P-phone with video cam that could access bank accounts, activate a coffee maker, download a newspaper, start a robot vacuum cleaner or trouser press, open up email and have it read to you in a pleasant Australian female voice who would also say your schedule for the day. 9 a.m. you have a breakfast meeting with Mr. Jeepers here at Wabasha Towers. This concerns tax liability. And if you wished to change the schedule, you could get the Australian lady to call Mr. Jeepers' voicemail and deliver the message. This is a recorded message from Mr. James Sparrow. He is very sorry, but he is forced to cancel your breakfast meeting today at 9 a.m. He apologizes for any inconvenience this may cause, and he will be in touch with you as soon as possible. Thank you, and have a wonderful day. It was a marvelous device made by BRB Incorporated, a wholly owned subsidiary of Mr. Sparrow's Coyote Corporation. And he didn't know how to turn it off, as it played him Christmas music that made him faintly ill.
Ein Ausblick auf das Amerika im Jahr 2030 in der gleichnamigen Dystopie von Albert Brooks. Man ist ja froh, wenn man sich die Haare noch raufen kann, wenn man noch welche hat. Der Zeitpfeil zeigt in Richtung Alter und in ein paar Jahren ist Schluss. Die Jugend hat gut lachen. Je älter du wirst, desto näher rückt der Zeitpunkt, wo du Platz machst für den Rüpel, der seinen Platz nicht freimacht für dich in der U-Bahn. Was für eine ungerechte Welt. Wie schnell jedoch würde sich das Blatt wenden, wenn sich, sagen wir, ein Mittel gegen den Krebs fände oder ein nebenwirkungsfreies Präparat gegen die Fettleibigkeit. Die U-Bahn wäre voller Altersgenossen, die der Jugend schon zeigen würden, wie Höflichkeit funktioniert. Ein oberflächlich betrachtet hoffnungsvolles Gedankenspiel entwickelt von Albert Brooks im Buch 2030, 2030, zufällig genauso benannt wie ein vor 2 Jahren ausgestrahlter Zweiteiler im ZDF, der sich mit ähnlicher Thematik befasste. Und man möchte sich wirklich die Haare raufen, denn es ist ein Buch mit einem faszinierenden Thema, relativ fundierten Projektionen in Form eines miserablen Romanes. Die Annahme ist, dass Sam Müller, Mediziner, im Jahr 2014 die Entwicklung eines Mittels gelingt, das 90% aller Krebsarten zuverlässig heilt. Der Menschenlebenserwartung steigt, unterstützt von der einen oder anderen Convenience-Droge zur Förderung regelmäßigen Schlafes und der Bekämpfung der Fettleibigkeit auf 90 bis 100 Jahre. 120 Jahre sind vorstellbar, weil ein Präparat zum Neuaufbau von Knochen gefunden wird und was danach kommt, übernehmen sinnvoll oder nicht Intensive Care Centers. Altersheime in dicken Gänsefüßen, die mit nahezu unsichtbarer Maschinerie fast hirntote Angehörige, die keine Verfügung für diesen Fall hinterlassen haben, am Leben erhalten bis... Man weiß noch nicht. Klingt teuer, ist teuer. Was die Prämisse des Romanes ist und diese, wenn nicht mathematisch exakt, so doch realistisch erscheinende Annahme, hat Auswirkungen auf das Leben aller Amerikaner. Weil wer älter wird, auch länger zum Arzt gehen muss, sind die Gesundheitskosten astronomisch gestiegen. Krankenversicherungen funktionieren lediglich als Banken, die die Ärzte ausbezahlen und von Patienten das Geld eintreiben. Und wenn der Patient stirbt, haften die Kinder. Was diese verständlich ganz gewaltig anpisst. Zudem, durch die gestiegenen Lebenserwartungen es immer mehr Alte gibt, was sich logisch auch im Elektorat widerspiegelt und das wiederum führt zu für alte maßgeschneiderten Gesetzen. Wir ahnen es, beste Voraussetzungen für eine revolutionäre Situation wie aus dem Staatsbürgerkundebuch. An einer anderen Front kämpft Präsident Bernstein, der erste zum Präsidenten gewählte Jude, okay, Halbjude, und diese Front heißt Staatsdefizit. Es ist dramatisch und da wir die heutigen Zahlen nicht fassen können, macht es keinen Sinn, die fiktiven solchen im fiktiven Jahr 2030 zu zitieren. Sie sind jedoch so hoch, dass es praktisch keine vom Staat geleisteten Dienste mehr gibt und trotzdem kein Geld in der Staatskasse ist. Hier beginnt der Roman das erste Mal zusammenzulaufen und wenn auch nicht spannend zu lesen, sich doch eine interessante, die Gegenwart reflektierende Zukunft beginnt abzuzeichnen. Waren die ersten Seiten des Romans mit dem hektischen Vorstellen junger, alter, armer, reicher Amerikaner beschäftigt, ergibt die Schilderung der Probleme des Präsidenten und seines Finanzministers zusammen mit dem oft wie aus einem utopischen Jugendroman stammenden Schilderungen des exorbitanten, teuren Lebens normaler Amerikaner erstmals ein Bild, welche Auswirkungen das so abstrakte Konzept Staatsverschuldung auf das persönliche Leben haben kann. Oder, wenn man ängstlicher Spiegelleser heutiger Tage ist, haben wird. Denn was dem durchschnittlichen FDP-Wähler hierzulande, in den USA als Sozialist verlacht, oft genug nicht klar ist, der Staatshaushalt hält jeden am Leben. Und Subventionen sind dann nur das Tüpfelchen der Spitze des Eisberges. Um diesen Punkt dem letzten Deppen klarzumachen und überhaupt braucht ein Roman mit dem amerikanischen Präsidenten in der Hauptrolle eine handfeste Katastrophe. Kalifornien, San Andreas Graben, wir ahnen es, The Big One. Lange prognostiziert wird die Vorhersage zur Realität ein Mega-Erdbeben an der West Coast, das Los Angeles nahezu komplett von der Erdoberfläche fegt. Nicht schlecht. Erzählt wird dieser Teil der Ereignisse wie das ganze Buch hindurch aus den Blickwinkeln eines knappen Dutzend Handelnder, ein Verfahren, was in einer TV-Serie mit 22 Folgen im Jahr Sinn macht, die Spannung oben hält und für Cliffhanger sorgt. In einem Buch von ein paar hundert Seiten wirkt es gewollt, Bestseller heischend Dan Brownish und macht einen entsprechend wahnsinnig. Das Erdbeben der Big One zeigt das Dilemma des Präsidenten auf, er hat nicht einen müden Dollar für den Wiederaufbau LAs, geschweige denn die 3000 Milliarden, die man prognostiziert, 3 Trillionen in den nächsten 20 Jahren. Lösung, er sendet seinen Finanzminister nach China, sich das Geld zu leihen. Seine Finanzministerin genauer, mit der er, natürlich, wir reden hier vom amerikanischen Präsidenten, eine Affäre of sorts hat. In Peking kommt es zum Klimax des Romanes. Der chinesische Präsident sagt, no thank you, wir haben den USA schon jetzt so viel geliehen, dass wir nicht sicher sein können, es jemals wiederzusehen, aber einem sind wir uns absolut sicher, 3000 Milliarden Dollar würden wie in einem schwarzen Loch versinken und nie wieder auftauchen. Danke für die Anfrage, wir senden gerne humanitäre Hilfe, bitte sehr, auf Wiedersehen. Während die Amerikaner noch konsterniert überlegen, ob das alles eine Taktik ist, die Zinsen hochzutreiben, schickt China Katastrophenhilfe in Form von Medizintechnik nach L.A. Mit einem aus chinesischer Sicht hübschen Nebeneffekt. Da die Operationen von der Ferne und von chinesischen Ärzten ausgeführt werden, wird der letzte der USA verbliebene florierende Wirtschaftszweig, das Gesundheitswesen, nun auch noch von China übernommen. Doch das ist erst der Anfang. Denn die Chinesen wollen zwar kein Geld verleihen, das sie nie wiedersehen, haben aber trotzdem einen Plan. Sie bitten um ein Gespräch auf höchster Ebene, das streng geheim in Camp David stattfindet und bei dem dem Präsidenten der bankrotten Vereinigten Staaten ein Angebot zum Wiederaufbau von Los Angeles gemacht wird. China übernimmt diesen komplett und bekommt auf ewig 50% der Einnahmen, die das wiederaufgebaute LA abwerfen wird. In plain English, Los Angeles wird verkauft, Amerika hat eine chinesische Enklave. Vor den Alternativen stehend, eine amerikanische West Coast ohne L.A. und ein L.A., das China gehört, zusammen mit Millionen schnell eingebürgerten Chinesen mit doppelter Staatsangehörigkeit, entscheidet sich Präsident Bernstein dafür, das dem amerikanischen Volk als Beginn einer neuen Weltordnung zu verkaufen. Was den Präsidenten selbst überraschend auf Zustimmung unter den Amerikanern stößt. Soweit fortgeschritten sind im fiktiven Jahr 2030 die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ob der finanziellen Situation und die Aussichtslosigkeit angesichts eines ineffektiven, teuren Gesundheitswesens für immer mehr Alte, die nicht sterben wollen, dass die chinesische Übernahme als Erlösung gefeiert wird. Ach, und 2 Jahre später verliert Präsident Bernstein die Wiederwahl und der inzwischen schnell eingebürgerte Begründer des chinesischen Gesundheitswesens wird Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Vorher hatte sich die First Lady scheiden lassen, ein zum Altersheim umfunktioniertes Kreuzfahrtschiff wird von Jungterroristen in seine Gewalt gebracht und diverse andere kleine Nebenstränge versuchen verzweifelt, den Leser zu fesseln und ermüden ihn doch nur. Denn wie schon mitgeteilt, 2030 ist ein furchtbar geschriebener Roman. Ich möchte spekulieren, ob des Fakts, dass Albert Brooks auch Drehbuchautor ist, dass es sich um einen Plot der ersten Season einer Fernsehserie handelt, ausgelegt auf die üblichen 20, 22 Folgen pro Jahr. Denn der Roman hat nicht den einen Handlungsstrang, wie es die Synopsis soeben vermittelt haben könnte, sondern deren 3 bis 4, handelnde Personen vielleicht 6 bis 10 und eine Rasanz in der Verwicklung dieser beiden, wie sie typisch ist für das aktuelle amerikanische TV-Serienformat. Gefühle werden mit Sätzen wie »She was in love with this guy, like crazy« abgehandelt, fiktive Erfindungen des Jahres 2030 anfänglich durchaus inspirierend zu lesen, werden in kurzen Nebensätzen erklärt wie Anweisungen für Bühnenbildner und lesen sich in ihrer Fülle, immer wieder gibt es neue Gadgets, wie der Aufsatz eines 8-Klässlers. Okay, Albert Brooks ist Schauspieler und Film-Comedy-Autor, was soll er anders machen? Für einen Essay reicht die Fachkompetenz nicht und das Mittel des straighten, kurz geschnittenen, drehbuchartigen amerikanischen Paperbacks mit der Menge der Ideen, die Brooks für das Amerika der 20-30er Jahre hat, nicht gerecht. Es ermüdet den Leser zu schnell und ein kaum vorhandener Spannungsbogen schafft es nicht, ihn zuverlässig zum Ende des Romanes zu begleiten. Es erinnert an den utopischen Romanversuch eines Teenagers Unsere Welt im Jahr 2000, geschrieben 1960, und die kläglichen Versuche, Romance, Political Suspense und einen Schurken in den Plot zu kleben, machen die Sache eher schlimmer. Was schade ist, dieses Buch gehört zur wachsenden Kategorie, könnte diese Idee nicht Umberto Eco haben. Umberto Eco hier auswechselbar mit dem vom Lesenden präferierten Wise Guy. Denn obwohl 2030 oberflächlich die Fortsetzung der Spiegel-ZDF heute Finanzkrisenhysterie zu sein scheint, spekuliert er doch eigentlich, wie sich vor allem die Weltsicht des Weltmittelstandsbürgers von Berlin bis San Francisco ändern könnte. Es mag zurzeit noch autodynamische Indoktrination sein, dass die Menschen zurzeit lieber auf Steuersenkungen verzichten zugunsten eines ausgeglichenen Haushaltes, eines Begriffes, wer abstrakter kaum sein kann. Im Romanjahr 2030 wünscht sich der Amerikaner, ihm wäre dieser Gedanke wichtiger gewesen, 20 Jahre vorher. So viele Fragen hätten in einem gestrafften Handlungsstrang essayistisch behandelt werden können, sagen wir die Frage, ob die Entwicklungen, deren Konsequenzen im September 2007 mit dem Kollaps von Lehman Brothers sichtbar wurden, vielleicht doch systemisch sind. Nicht im Sinne des Kampfes der Systeme der letzten 2 Jahrhunderte, interessanter wäre es, sich Gedanken zu machen, ob sich aus der technologischen Amplifikation der Handlungen Einzelner, konkret von superreichen Spekulanten bis zu den Geschäftsführern von Branchenverbänden, eine Gefahr für das Leben aller ergibt. So wie in der Dystopie von 2030 beschrieben. Aber das kann Albert Brooks leider nicht leisten, was uns im Angesicht dieses Roman-Desasters nur die Hoffnung lässt, dass einer der Entscheider der großen amerikanischen TV-Kanäle seine Entscheidung revidiert und das Buch als 22-teiligen Schmachtfetzen mit politischem Anspruch fürs amerikanische und später vielleicht deutsche Abendprogramm umsetzt.
Superhero numero due. Nigel Slater, Real Fast Food. Vielleicht ist es einigen schon aufgefallen. In den vergangenen Jahren habe ich 3 Bücher übers Rauchen, 2 über Alkohol und Trinken und genau 1 Kochbuch rezensiert, nämlich eins, was sich mit dem Kochen im Zustand des Hangovers hierzulande dem Tiere Unrecht tuend als Kater geschmäht beschäftigt. In unserer Rubrik Herr Falschgold kocht und Irmgard Lumpini backt den Kuchen zum Nachtisch mache ich genau das und finde Schnaps auch manchmal ausreichend. All dies verrät, Kochen ist nicht mein Ding. Essen allerdings schon. Also esse ich die eine Hälfte der Woche bei Freunden, die sich aufs Beste auf die Nahrungsherstellung verstehen und bin ein immer dankbarer Gast. Die andere Hälfte der Woche besuche ich die diversen Restaurants und Kaschem unseres Viertels. Dazu möchte ich versichern, dass es sich um einen selbstgewählten Lebensstil handelt. Natürlich bin ich in der Lage, diverse Gerichte herzustellen, aber da ich wie erwähnt sehr gerne esse, tue ich dies lieber dort, wo sich die Köche wirklich darauf verstehen. Freundinnen und Restaurantköche also. Weitere Argumente gegen selber Kochen, neben dem Wunsch nach gutem Essen, sind meine Küchenausstattung und fehlende Zeit. Letztens wollte ich dies dann ändern und musste feststellen, dass meine Miniküche überhaupt keinen Lagerraum für Lebensmittel hatte und mein Mini-Kühlfach nur eine Wodkaflasche, die ich für Gäste bereithalte, fassen kann. Ich kaufte also ein kleines Regal und einen Kühlwürfel, um mir permanente Supermarktbesuche zu sparen. Und dann bekam ich ein Kochbuch geschenkt, dessen Inhalt und Autoren ich nicht genügend lobpreisen kann. Nigel Slater, Verfasser diverser preisgekrönter Kochbücher und einer wöchentlichen Kolumne für den britischen Observer, versteht mich. Nie hat mich ein Buch persönlicher angesprochen, auch wenn ich, wie alle Menschen, gelegentlich zur Identifikation mit den Protagonisten dicker Romane neige. Real Fast Food heißt das handliche Taschenbuch, das auf billigem Papier komplett ohne Bilder auskommt und auf dem Einband eine Flasche Olivenöl, Muscheln und einen Korkenzieher zeigt. Vielversprechend. Und das Buch wurde für mich geschrieben. Mr. Slater hat es für jeden Tag verfasst. Für Leute, die ungezwungenes gutes Essen zu schätzen wissen und vor allem wenig Zeit haben. Wir reden hier also nicht von Fast Food, wie es hierzulande verstanden wird. Kein McDonald's oder Burger King, auch wenn ich die hier nicht kritisieren werde, sondern Fast Food fasst Nigel Slater als Essen, das mit wenigen Zutaten, möglichst frisch auskommt und selten länger als 30 Minuten für die Zubereitung benötigt. Eben das, was man möchte, wenn man hungrig und müde nach Hause kommt und mehr als eine Tütensuppe wünscht. Und er erklärt mir, niemals arrogant oder gar irgendetwas an Vorwissen voraussetzend, ganz genau, wie die Grundausstattung einer Küche sein sollte, damit alles klappt. Sympathischerweise hat er auch nur eine kleine Küche, was mir das Kochen leichter machen wird und welche Nahrungsmittel ich immer im Hause haben sollte, um mit Notfällen umzugehen. Eine Flasche Wein gehört übrigens dazu. Außerdem Nudeln, Olivenöl, Zitronen, Parmesan. Wer nun vermutet, Nigel Slater wird sich auf die klassischen Reis mit Scheiß oder Nudeln irgendwie mit Soße zurückziehen, irrt. Der Großteil der Rezepte ist zwar der südländischen Küche zuzuordnen, dies aber auch, weil deren Zubereitung dem Ziel des Buches, mit wenigen Zutaten schnell etwas Leckeres zu kochen, am besten entgegenkommt. Da Nigel Slater nicht in der Provence oder Toskana mit dem klassischen Wochenmarkt wohnt, sondern eben in England, beschreibt er, welche Zutaten durch welche ersetzt werden können und wo man die am besten bekommt. Das meiste ist heutzutage tatsächlich im Supermarkt verfügbar oder kann bestellt oder zur Not auch in der Lebensmittelabteilung des Karstadt erworben werden. Als Laie habe ich schon auf den ersten Seiten viel gelernt. Woran ich erkenne, ob ein Ei frisch ist, meine Umfrage im Freundeskreis hatte gezeigt, dass diese Frage auch unter den Köchen nicht alle beantworten konnten, wofür das billigste Produkt langt und wo man besser etwas mehr Geld ausgeben sollte. Woran ich gutes Olivenöl erkennen kann, nein, nicht an den versprechenden Aufschriften und welche Nudeln gut sind. Ein Großteil der Gerichte ist übrigens vegetarisch. Dies ist hier keine politische Entscheidung, sondern eine pragmatische. Fleisch braucht einfach häufig eine längere Zubereitungszeit. Nach den ersten Seiten dieses Kochbuches war ich Nigel Slater verfallen. Nie hat jemand schöner, einfacher und lustvoller von einfachen Gerichten geschrieben, die mich tatsächlich in die Küche bringen, also ganz entgegen dem Trend, dass immer mehr Leute immer mehr Kochshows schauen, aber immer weniger selbst kochen. Woran man erkennt, wie frisch ein Ei ist? Lest das Buch und macht euer Leben schöner. Nigel Slater, vielen Dank.
Bringing it back to the personal, and to be totally reductive about this, and to put you on the spot, what is your favourite food? What is your favourite dish?
It depends on my mood.
Right.
I am exceptionally fond of ice cream.
That's comfort food, of course.
It's comfort food.
Childhood comfort food.
Childhood, because it's dairy produce, it's milk, and it's the only way I would ever take milk or cream as a kid, is as an ice cream. Even though it's freezing cold, it is the food that gives me the most comfort. That, and I have to say, a slice of buttered toast.
If you weren't Nigel Slater, if you hadn't gone through everything you've been through and you were an amateur contestant on MasterChef, what would you be presenting to the judges?
I'd love to make them a cake. There's something right about a home that has got a cake on the table. You walk in, it might be in a tin, it might be just sitting there, but it is a homemade cake.
Arctic roll, possibly.
Possibly Arctic roll. I think it's a bit cold at heart, isn't it?
It is a bit. Hands up then, what are you not good at?
Not good. Very professional chef's cooking. You know the food that I always think is a little bit agonised? The food that actually looks like it's on the edge of a nervous breakdown. It sits on your plate and you're supposed to go, wow. That is not my sort of food. I don't enjoy making it, and I'm not actually very fond of eating it. I'd rather one big pot on the table that you can stick a spoon in and serve everybody.
That's not much of an admission, because actually that's, you know, it's not a confession. That's just saying you're not interested in that sort of thing. What should you be good at that actually you consistently don't quite get right?
What do I not Well, you put me on the spot there, because I can't think of any I have disasters. I certainly do. You know, I'm not a bad cook.
That was a really cheeky question. Okay, one secret tip that you might share with the listeners that's not there in the cookbooks, not in the columns, something that you keep up there that you might just share with front row listeners.
Never, ever make a dish the first time for other people. If you've got someone coming round for dinner, don't try out a new recipe. Do something you've done before.
Nigel Slater, thanks very much indeed.
Thank you.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgott. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, den 8. September 2011 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4 99.3 in Dresden und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.